Ja, ich habe gedacht, ich frage auch mal, was verbindet ihr mit Reise nach Jerusalem? Stuhl rumrennen? Genau, vordergründig auf jeden Fall. Ich habe gedacht, wann war aber das letzte Mal, als ihr Reise nach Jerusalem gemacht habt? Hochzeit? Bei mir schon echt lang her, habe ich überlegt. Und das war immer so ein tolles, wildes Spiel. Uns geht es heute in der Predigt auch um Reise nach Jerusalem, aber mit einem Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium. Er nahm zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Weg saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm: Jesus von Nazareth geht vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, und er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Auf den ersten Blick ist doch so, als ob da zwei Geschichten einfach bloß so zusammengestellt wären. Aber die zwei Geschichten und auch die nachfolgende Geschichte haben eigentlich ganz viel miteinander zu tun. In beiden Geschichten geht es um das Sehen. Bei näherem Hinsehen wird es dann deutlich, bei der ersten Geschichte, da sind Sehende, die Jünger, die blind sind für alles, was Jesus ihnen sagt. Und auf der anderen Seite der Blinde, der sehend wird. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus. Und das Ergebnis, der Schluss davon dann: Sie aber begriffen nichts davon. Und auf der anderen Seite, der Blinde saß am Weg und bettelte. Und von dem heißt dann: Und sogleich wurde er sehend. Und interessant, wenn man das nächste Kapitel dann anliest, dann geht es da wieder um das Sehen. Das ist der Zachäus, dieser Oberzöllner, wirklich getrieben von der Sehnsucht: Ich möchte Jesus sehen, Jesus kennenlernen, sehen, wer Jesus ist. Um Sehen geht's, ums tiefer Sehen, auch in diesem Gottesdienst. Also es fängt an: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Hinauf, das ist wirklich ein Hinauf. Jericho liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel, Jerusalem liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel. 1200 Höhenmeter, die es zu bewältigen gilt. Das ist echt, echt anstrengende Arbeit. Aber es heißt auch noch was anderes. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Das hängt, heißt auch damit, dass Jesus sagt: Und ich gehe zum Höhepunkt meines Wirkens. Zum Höhepunkt meines Wirkens. Ja, wir kennen alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der ist den Weg andersrum gegangen, von Jerusalem nach Jericho. Aber viel, viel mehr davor ist die Geschichte der Landnahme, und genau diesen Weg geht Jesus jetzt nach. Jericho war die erste Stadt, die erobert worden ist auf dem Weg des Josua damals und des Gottesvolkes. Und so ist jetzt pragmatisch: Jesus geht den Höhepunkt seines Wirkens an nach Jerusalem. Das Interessante ist ja, Mentoring, wie wir das heute so nennen, oder Bibelschulunterricht bei Jesus, der ist live geschehen. Das ist nicht in der Schulklasse gewesen, sondern auch immer situativ. Da hat es dann eine Geschichte gegeben und Jesus hat seinen Leuten irgendwas damit deutlich gemacht. Die Frage nach dem Leid ist aufgekommen und dann zeigt ihn Jesus, wie das von der Bibel her zu sehen ist. Die Frage nach dem Vergeben, die 7x70x, es sind situative Geschichten, wo Jesus seine Jünger Stück für Stück vorbereiten will auf den Weg mit ihm. Letztendlich ist jeder Gottesdienst auch sowas, wo Jesus uns an die Hand nehmen will und uns ein Stück weiterführen will auf dem Weg mit ihm. Ganz wichtig für die Jünger damals ist, dass sie einen Blick dafür kriegen, für seine Berufung und für seinen Weg. Deswegen nimmt er sie zusammen, ruft er sie zusammen, um ihnen das Wichtigste nochmal nahe zu bringen. Wer Jesus ist, und er macht deutlich, er ist der Weltenrichter. Der Weltenrichter ist der, der als Menschensohn in diese Welt hineingekommen ist. Und was auf ihn zukommt, ist eindeutig Leiden, Sterben und Auferstehung. Und dann die brennende Frage, wie das denn einzuschätzen ist, dass der Weltenrichter in diese Welt kommt und über ihm Gericht gesessen wird, dass es heißt, das genau ist der vorgezeichnete Weg, den Gott so erwählt hat. Und es ist spannend, wenn du den Text lest beim Lukas-Evangelium, du hast den Eindruck, dem Lukas gehen die Begriffe aus, um die Begriffsstutzigkeit der Jünger deutlich zu machen. Das heißt, sie haben nichts begriffen, der Sinn war ihnen verborgen, sie haben nichts verstanden. Und eigentlich hätten sie es doch wissen sollen schon, gell? Ist die letzte Leidensankündigung, die Jesus gegeben hat. Also zweimal haben sie es schon gehört, aber ihre Ohren waren wahrscheinlich zu klein für diese großen Worte. Auch das Verständnis gar nicht da. Das kann doch nicht sein, dass der Menschensohn, der Richter der Welt, in die Hände der Schurken gegeben wird, in dem Bibeltext heißt, den Heiden überantwortet wird. Das ist doch unmöglich. Der Allmächtige kann doch nicht ohnmächtig in die Knie gehen. Und Jesus macht es deutlich, doch genau das ist der Plan Gottes. Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist von dem Propheten durch von dem Menschensohn. Und es wird deutlich, in dieser ganzen Geschichte hat Gott die Regie. Und das ist doch so wichtig, dass wir das auch für uns wissen. Gott hat immer die Regie, auch da, wo wir es nicht verstehen. Auch da, wo scheinbar Dinge aus dem Ruder laufen. Gott hat die Regie, in dem konkreten Fall jetzt da, Leiden, Sterben und Auferstehung ist der Weg Gottes zu unserem Heil. Jesus ist nicht das Opfer der Umstände, sondern er ist der Herr der Umstände. Jesus ist nicht das Opfer der Geschichte, sondern er macht Geschichte, Heilsgeschichte für uns. Ihr habt gedacht, vielleicht können wir das aus diesem ersten Teil des Textes so für uns mit reinnehmen. Wieder ganz neu für uns und für andere zu beten, dass uns Gott die Augen öffnet für seinen Weg. Es gibt dieses alte Gebet, manche von euch kennen das vielleicht noch, gib mir Augen, die was taugen, rühre meine Augen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Gib mir Augen, die was taugen, die tiefer sehen für dich. Und dann kommt die Geschichte von dem Blinden von Jericho. Jericho, die älteste Stadt der Menschheit überhaupt. 10.000 Jahre Besiedlung. Das Jericho, das der Josua erobert hatte, das lag schon ein paar hundert Jahre in Trümmern. Den Tell kann man noch besichtigen, also diese Aufschüttung, die sich ergeben hat, das war ja damals so, eine Stadt ist gebaut worden, sie ist niedergemacht worden, dann hat man das wieder glatt gezogen, hat darauf die nächste Stadt gebaut und so ist bei Jericho, ich glaube es gibt mindestens sieben Besiedlungen, die man nachzählen kann. Jericho lag super an der Handelsstraße, an der Karawanenstraße, an einer Furt zum Jordan, und sie war eine der ganz großen Oasen des Orients oberhalb des Toten Meeres. Palmenstadt hat man sie genannt. Da standen viele flache, eher einfache Häuser, aber dann zwischendrin ein riesen Palast des Herodes. Und alles, was Rang und Namen in Jerusalem hatte, hatte einen Zweitwohnsitz in Jericho unten. Weil da so ein tolles Klima war und weil die Stadt so schön war. Wenn ihr das mal nachgucken wollt, im Buch Sirach ist es beschrieben, da wird gestaunt und fasziniert es angeguckt von den Rosen in Jericho. Und der Geschichtsschreiber Josephus, der sagt, man würde nicht fehlgehen, wenn man diesen Ort, an dem die seltensten und schönsten Pflanzen so reichlich wachsen, als göttlich bezeichnet. Toller Ort. Aber unsere Geschichte zeigt, auch an diesem tollen Ort ist ein Ort des Elends. Auch das ist die Wirklichkeit. Ein Mann, der blind ist und der sich jetzt nur noch durch das Betteln über Wasser halten kann. Dafür ist die Stadt ein guter Punkt. Eben durch Herodes hängt es, und durch die vielen bekannten Leute sind da finanzkräftige Leute da. Dann durch die Furt am Jordan kommen viele, viele Leute da vorbei. Also fast ein idealer Platz für Bettler. Und in der konkreten Situation dann sowieso. Ganz, ganz viele Menschen sind unterwegs. Das Passafest steht bevor. Und da war es so, für alle, die diesen Weg genommen haben über Jericho nach Jerusalem, da ist in Jericho nochmal eine Nacht eingelegt worden. Und der nächste Weg ist dann an einem Tag bewältigt worden. Viele, viele Menschen sind unterwegs. Und das Große eben war für den blinden Bettler, die frommen Leute waren angehalten, Almosen zu geben. Deswegen war das für ihn eine richtig, richtig gute Zeit. Und dieser Mann kriegt mit, wie da plötzlich noch mehr Bewegung als sowieso da ist. Und er fragt, was denn eigentlich abgeht, und dann erzählen sie ihm, Jesus, der Nazarener, kommt. Und jetzt, und das ist spannend, wenn auch in den Bibeltext mal reinguckt, jetzt ist spannend, die sagen, der Jesus, der Nazarener, kommt, und dieser Mann schreit sofort, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Frag mal, hey, wie kommt das zusammen? Aber das ist das Tolle in dieser Geschichte. Dieser Blinde ist in der ganzen Geschichte der Einzige, der den Durchblick hat. Der weiß von diesem Nazarener, das ist nicht nur der, der von Nazareth kommt, sondern das ist der, auf dem die Verheißung des Alten Testaments liegt. In Jesaja 11 heißt es, dass ein Zweig aufgehen wird von Nazareth und dass da ein Spross sein wird und dass da Blinden geholfen wird und dass Lahme zurechtkommen werden. Für mich so spannend, gell? Der einzige Blinde blickt, was die ganzen Sehenden scheinbar gar nicht mitbekommen. Er schreit nach Jesus, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Eigentlich ist das die Urform des Betens. Der Schrei nach Gott. Nichts ausgeklügelt, nichts besonders, nichts groß hergemacht. Der Schrei nach Gott. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein. Und interessant, dieser ganze Bibeltext ist ja eine große Einladung, dass wir es nachmachen. Weil die Verheißung drauf liegt. Wer so zu Jesus kommt, der darf mit der Antwort Gottes rechnen. Interessant, wenn man den Bibeltext deutlich macht, ich habe gedacht, hey, wie könnte man das spielen, aber das kann man immer nur in der Jungschar so richtig machen, dass man einem mal so richtig losschreit, gell? Weil das ist wirklich hier beschrieben. Er schreit, und als die ihm dann widersprechen, dann ist ein anderer Ausdruck genommen, der heißt eigentlich, seine Stimme hat sich überschlagen. Das war wie so ein Krächzen, der legt alles rein in das Schreien nach Jesu. Versteht ihr, euch wird's von den Sitzen hauen, wenn ich jetzt da losschreien würde. Das war nicht so, Herr Jesus, könntest du vielleicht mal. Nee, das war der existenzielle Schrei nach Gott. Mit dem Mut der Verzweiflung. Und die anderen, die haben den Eindruck, das passt gar nicht. Das ist doch gar nicht würdig, dass der Bettler sein Bettleranliegen bei Jesus, dem großen Rabbi, vorbringt. Aber Jesus sieht es ganz anders. Und der Mann, der schreit, der weiß jetzt oder nie. Interessant, gell? Wie später beim Zachäus auch. Heute muss ich bei dir einkehren. Jetzt oder nie, jetzt ist die große Möglichkeit des Glaubens. Ist offensichtlich, wer nach Erbarmen schreit, dessen Möglichkeiten sind ausgereizt. Der hat keine eigenen Mittel mehr. Ich habe jetzt gelesen vom Theologen, der gesagt hat, das ist der Vorteil, wenn man älter wird. Also da bin ich noch dran am Überlegen, ob das bei mir auch dann so ist. Gott möge es ein Stück weit auch schenken. Er sagt, das ist der Vorteil vom Älterwerden, dass du dir mehr eingestehen kannst, dass du schwach bist. Und dass du eigentlich dann leichter nach Gott schreien kannst, weil du doch weißt, dass deine Kräfte nicht mehr da sind, dass du selber nicht mehr so in den Griff bekommst. Jesus von Nazareth, Jesus Sohn Davids, erbarme dich mein. Ich habe mal überlegt, wenn ich jetzt durch Baling durchlaufe und jemand ruft Hermann oder jemand ruft Markus, dann glaube ich, laufe ich einfach weiter. Weil ich wüsste, das bin nicht ich, gell? Wenn ich durch Baling laufe und jemand ruft Ernst Günther, dann höre ich hin. Und das ist für mich das Spannende in diesem Bibeltext. Dieser Mann schreit diesen Hilfeschrei des Erbarmens nach dem Sohn Davids und Jesus reagiert. Ich habe gedacht, ob es die Leute überhaupt kapiert haben. Hey, Jesus nimmt genau das an. Ja, ich bin der Sohn Davids, ich bin der Verheißene und ich bin der, der dir helfen kann. Ein Ausleger hat, das finde ich, ein ganz, ganz tolles Bild reingebracht. Er hat gesagt, Josua bat einst, die Sonne am Himmel stillzustehen. Doch hier steht auf Bitten eines blinden Bettlers der Herr der Sonne, des Mondes und des Himmels still. Ein tolles Bild, oder? Der Josua, der hat ja gebetet, dass die Sonne stehen bleiben soll. Aber jetzt der Bettler, der schreit nach dem Schöpfer Himmels und der Erde und der bleibt für ihn stehen. Es gibt so einen pädagogischen Grundsatz, Störungen haben Vorrang. Störungen haben Vorrang. Bei Jesus hat man den Eindruck, das hat er tief verinnerlicht. Störung hat für ihn Vorrang. Dieser Mensch, der jetzt da ist, der hat für ihn jetzt Vorrang. Was mir an der Geschichte so unheimlich gefällt, der Schreihals stört Jesus nicht. Man könnte sogar so sagen, das ist die liebste Störung, die Jesus hat, wenn Leute bei ihm nach Hilfe schreien. Und ich finde, hey, was ist das für ein großartiger Herr, dem wir gehören? Ihn stört der Schreihals nicht und ihm ist das die allerliebste Störung. Dann heißt in dem Text, in den meisten Übersetzungen, eher so ein bisschen harmlos und Jesus sagte, dass sie diesen Mann zu ihm bringen sollten. Wenn man genau hinguckt, heißt da eigentlich, und Jesus befiehlt, hey, der muss jetzt hierher. Das gefällt mir so, gell? Jetzt gibt Jesus einen Befehl. Das Elend muss zu ihm. Das Unheil muss zum Heiland. So muss es gehen. Und das Große, gell? Jesus hat immer die vielen im Blick, aber er übersieht den Einzelnen nie. Das gilt ja auch für uns, gell? Jesus übersieht keinen von uns. Und dann kommt die Frage, Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Vor ein paar Tagen hat unsere Rebecca uns gesagt, ein bisschen aufgebracht, sagte, die war beim Arzt und der hat sie gar nicht untersucht. Der hat bloß kurz zugehört und dann hat er was verschrieben und sie hat sich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt. Wo ich gedacht habe, oh, so gehen wir ja oft um. Gar nicht erst tiefer fragen, das ist bei Jesus gar nicht der Fall. Der Arzt Lukas, der erzählt es sehr explizit. Also Jesus nimmt ihn als Subjekt ernst. Er nimmt ihn ernst als jemand, der jetzt ernst genommen werden muss. Wenn Jesus ihn fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, dann ist es ja, ja, wie wenn er ihm die Schatzkammer Gottes öffnet, oder? Und das ist wichtig. Das ist so wichtig. Weil Jesus wissen will, wie es uns innen geht, was uns bewegt. Ich habe gelesen von der Fanny Crosby, die bekannteste christliche Liederdichterin wahrscheinlich aller Zeiten. Sie hat 1000 populäre weltliche Gedichte gemacht und über 8000 christliche Lieder. Und diese Frau war schon als Säugling ist sie blind geworden. Lebenlang blind und trotzdem Riesenleistungen vollbracht. Die Älteren kennen noch ein paar Lieder. O Gott, dir sei Ehre. Und seligstes Wissen, Jesus ist mein und sicher in Jesu Armen. So, das sind wahrscheinlich die bekanntesten. Also richtig Lieder, die durch Nöte auch durchtragen. Tolle Lieder gemacht. Und von ihr wird erzählt, dass immer wieder Leute gesagt haben, oh, sie tut ihr so leid. Und dann hat einer mal das noch so auf den Punkt gebracht. Es hat Gott sie doch so reich begabt, warum er ihr dann auch nicht die Gabe des Augenlichts gegeben hat. Und sie hat gesagt, weißt du, wenn man mich bei meiner Geburt hätte wählen lassen, hätte ich mich entschieden, blind zu sein. Denn wenn ich in den Himmel komme, wird das erste Gesicht, das ich sehen darf, das Gesicht meines Heilands sein. Boah, hab gedacht, das ist auch starker Tobak, oder? Also für sie war es klar, sie hat es dann auch alles so erklärt, für sie war es klar, das ist jetzt meine Berufung. Und in dieser Berufung will ich mich bewähren. Anders dieser Blinde vor Jericho, der ruft nach Hilfe. Er bleibt dabei. Herr Kyrios, also König, ich möchte gern, dass ich sehen kann. Und damit tippt er genau das an, was von dem Messias gesagt ist, von dem Menschensohn. Dass da Blinde gehen, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote auferweckt werden und den Armen das Evangelium gesagt wird. Genau daran knüpft er an. Das hat Gott doch versprochen. Das ist bloß nebenbei noch gesagt, das ist ein echtes Risiko für ihn. Der Mann hat wahrscheinlich keinen Beruf gehabt. Er hat durch das Betteln bisher sein Auskommen gehabt. Und jetzt steht er danach, menschlich gesprochen, vor dem Nichts. Er sieht zwar, aber er hat keine Erwerbsquelle mehr. Wir bleiben ganz kurz dabei stehen. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Ich möchte euch die Frage Gottes einfach mal so weitergeben. Und kann niemand für einen anderen beantworten. Aber wenn Gott sie dir jetzt auch ins Herz hinein sagt, dann mach aus dem Herzen keine Mördergrube. Was willst du, dass ich dir tun soll? Mich hat diese Frage immer wieder neu herausgefordert. Kann man das so sagen, was jetzt so drin ist? Kann man es erwarten? Martin Luther hat es mal ganz, ganz schön ausgedrückt. Er hat davon gesprochen, da lehrt uns der Evangelist die rechte Bettlerkunst, dass man vor Gott gut betteln lerne und unverschämt sei und damit fortfahre. Und interessant ist ja, gell, als letztes Wort von Martin Luther wird überliefert, wir sind Bettler, das ist wahr. Also einer, der, wo man den Eindruck hat, der hat bis zum Schluss diese Bettelkunst geübt. Wir sind Bettler, ja, das ist ja wahr. Vielleicht dürfen wir es auch wieder ganz neu lernen. Das Schreien nach dem Erbarmer. Das Schreien nach dem Heiland. Vielleicht auch in diesen alten Worten. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst der Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Für uns das Bitten und für andere Bitten, Und das Große ist die große Zusage Jesu. Er handelt als der Heiland. Er handelt als der, der genau das tut, was die Verheißung sagt. Er spricht dem Blinden zu. Und das ist nicht nur ein Dahergerede, sondern das ist dann auch die Wirklichkeit. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt er. Dein Zutrauen, dein Vertrauen in mich, deine Bettlerhaltung, deine Erwartungshaltung. Es geht nicht darum, dass es die Macht des Glaubens ist, die da was bewegt, sondern die Macht des Messias, an den er glaubt, die ist, auf das es ankommt. Mich bewegt es in dieser Geschichte, zu diesem Bettler hat man den Eindruck, sagen alle Nein. Und er erlebt und Jesus sagt Ja zu mir. Ein uneingeschränktes Ja zu mir. Und ich finde, das sollten wir unbedingt mitnehmen in die neue Woche hinein. Ganz egal, was an uns rankommt. Unser ganzes uneingeschränktes Ja unseres Herrn gilt für uns. Und dann kommen wir zum Schluss. Das veränderte Leben. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Also, dieser Mann ist nicht wieder in den Alltag zurückgeeilt. Wir kennen das von den 10 Aussätzigen, wo 9 wieder ins alte Leben zurückrasen. Dieser Mann macht's anders. Er wird ein Jünger Jesu, Dankbarkeit prägt sein Leben und er will sein Leben mit Jesus teilen. Interessant für mich, er will sein Leben mit Jesus teilen, der gerade auf dem Weg ist, sein Leben zu geben. Und am Schluss steht das große Gotteslob. Das große Gotteslob, interessanterweise wie in vielen dieser besonderen Geschichten. Was ist das für ein Mann, sagen sie, als Jesus dem Sturm gebietet. Und so zieht sich durch das ganze Neue Testament hindurch das Staunen über Gott. Ich wünsche mir das so, dass wir vielmehr noch zu einer Erzählgemeinschaft werden, wo die Einzelnen davon berichten können, was Gott bei ihnen getan hat und wo wir miteinander ganz neu in das Staunen kommen über das Handeln Gottes und das Staunen laut werden kann, so wie hier. Staunen über Gott. Das ganze Volk lobte Gott. Packen es nochmal ganz schnell zusammen. Du darfst, habe ich es jetzt einfach mal so überschrieben, du darfst erkennen, Jesus ist der Retter Gottes. Und nicht nur, er ist ein Retter, sondern du darfst erkennen, er ist dein Retter. Jesus ist dein Retter. Und du darfst vertrauensvoll rufen, erbarme dich. Du darfst schreien, die ganze Verzweiflung rausschreien. Du darfst Jesus deine Not sagen. Was willst du? Und du darfst neu festmachen, wie dieser ehemalige Blinde. Ich will es festmachen, neu festmachen. Diesem Herrn will ich folgen. Mit ihm will ich unterwegs sein. Und da möge uns Gott dazu helfen, Gott loben. Ganz neu Gott loben. Als der, über den man nie genug staunen kann. Wir wollen noch beten. Jesus Christus, vielen herzlichen Dank, dass du deine Geschichte ganz persönlich mit jedem Menschen schreibst. Wie mit diesem blinden Mann, der so viel erkannt hat und der dein großes Angebot angenommen hat. Und ich danke dir, guter Herr, dass du dich nicht verändert hast, dass du der Gleiche bist, dass wir nach Erbarmen rufen dürfen, dass wir dir unsere Not entgegenschreien dürfen und dass wir auf dein Angebot antworten dürfen. Wir bitten dich, guter Herr, berühre unser Leben neu. Und lass uns zu Menschen sein, durch deren Leben etwas vom Staunen über dich sichtbar wird. Wir ehren dich und wir beten dich an. Amen.